Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business Buddy, der dir regelmäßig zuruft: Du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Wenn ich mich auf ein Interview vorbereite, schaue ich natürlich immer auf die Website meines Gastes. Und gerade nach dieser Erfahrung kann ich sagen, ich freue mich heute auf ein Gespräch mit einer ganz besonderen Frau, Rini Pega. Warum ganz besonders? Weil alles so stimmig ist. Für Rini ist Achtsamkeit der rote Faden. Sie steht für Ruhe und Balance in einer lauten Welt. Vordergründig gegensätzliche Ausrichtungen verbindet sie. Sie ist naturwissenschaftlich ausgebildete Diplombiologin und gleichzeitig Meditations- und Yogalehrerin, Atemtrainerin, Autorin und Künstlerin. Sie schreibt selbst, dass es ein Glück war, mit zwei Kulturen aufzuwachsen, der griechischen des Elternhauses und der deutschen im wunderschönen Frankenland. Es gibt drei zentrale Ks in ihrem Leben: Kaffee, Kunst und Katzen, weil sie die besten Zen-Meister der Welt sind. Und Rini liebt es, für den besten griechischen Kater der Welt, Chino, sein zweites Frühstück zuzubereiten. Sie ist kreative Optimistin und Wegbegleiterin. So, und nun genug Vorrede. Herzlich willkommen, liebe Rini. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Bettina, ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf und du für die wirklich ganz, ganz achtsame und liebevolle Vorstellung. Danke dir dafür. Ja.
Ich finde ja immer spannend, auf Wendepunkte zu gucken oder auf Entscheidungen, die dann eine neue Richtung andeuten. Und bei dir riecht es ja förmlich auch nach solchen Punkten in deinem Leben. Und wie war das bei dir? Wie bist du von der Biologin zur Achtsamkeit oder von der Biologie zur Achtsamkeit gekommen?
Ja, es war tatsächlich ein langer Weg. Ich habe tatsächlich mal gerechnet, wie viele Jahre so zwischen meinem Abschluss an der Uni liegen und wirklich dann in das offizielle Eintauchen in die Achtsamkeitswelt. Das waren knapp 18 Jahre, die dazwischen liegen. Da ist natürlich einiges passiert, dazwischen auch an Meilensteinen in der beruflichen Karriere, der Persönlichkeit sowieso, im Privatleben quasi. Dazwischen hat sich da noch Marketing geschaltet, das für mich auch in den ersten Jobs, wo ich auch als Biologin angestellt war, sehr intuitiv war zu kommunizieren. Und ich habe mir dann auch Wissen angeeignet diesbezüglich, also wie Marketing tatsächlich richtig gemacht wird, dann kam Social Media Marketing dazu und so weiter. Und irgendwann bin ich dann auch, ich habe vorhin gesagt, offiziell in die Welt der Achtsamkeit eingetaucht. Also ich habe angefangen, mich da auch auszubilden als Meditationslehrerin, Yogalehrerin und so weiter und natürlich auch viel selbst studiert mit Büchern und mit Kursen, mit anderen Kursen und so weiter. Und irgendwann hat sich dann alles zusammengefügt in der digitalen Achtsamkeit, über die wir auch sprechen werden, denke ich heute, wo ich mein Wissen vom Marketing und Social Media Marketing mit der Achtsamkeit verbinde. Und ich, so in der Retrospektive, wenn ich drüber nachdenke, war Achtsamkeit, ohne dass ich gewusst habe, dass man es so nennt als Kind, immer ein Aspekt in meinem Leben, weil ich auch schon, ich bin ein Einzelkind. Ich habe sehr viele Stunden alleine verbracht, weil meine Eltern in Schichtarbeit gearbeitet haben und abwechselnd, als ich dann alleine sein konnte, und habe diese Stunden sehr viel in der Natur verbracht. Ich habe sehr viel gemalt, ich habe sehr viel geschrieben. Eigentlich das, was ich auch heute mache letzten Endes. Und ich habe sehr viel reflektiert, auch damals, und nachgedacht, und ich habe sehr viel gelesen. Und auch spirituell ist es so, dass ich mit meinen Eltern fast jeden Sonntag in der Kirche war, in der griechisch-orthodoxen Kirche. Und die ist ja auch durchtränkt, so mit sehr vielen so spirituellen Gesten und Bräuchen, sage ich mal. Und in der Retrospektive, ja, habe ich tatsächlich sehr früh diesen Kontakt mit diesem achtsamen Erleben gehabt. Genau. Mhm.
Ich finde das spannend, dass du sagst, ohne dass ich gewusst habe, dass man es so nennt. Ich habe bei mir das auch beobachtet, bezogen auf dieses Thema Resilienz, dass ich ganz viel, glaube ich, intuitiv da auch schon im Leben gemacht habe, bevor ich überhaupt wusste, was der Fachbegriff dafür ist. Oder dass das eigentlich auch Strategien sind, die man lernen kann oder die man sehr bewusst anwenden kann.
Ich glaube, das nennt man dann Berufung tatsächlich. Weil es kommt von dir, also ich meine, es kommt sowas, zu dem man berufen ist, kommt ja, ist ja sehr intrinsisch motiviert und es ist einfach da und dann weiß man, ah, so nennt sich das oder das kann ich dann noch weiterentwickeln oder vielleicht noch weitergeben. Ja.
Das ist schön, wenn man wirklich das dann auch, ja, in die bewusste Ebene kriegt, wenn man das wirklich so spürt und dann auch weiter leben kann.
Ja.
Du, auf deiner Webseite, da steht, oder da kann man lesen, von dem ganzheitlichen Verständnis. Du hast das ja gerade eigentlich auch mit dem, was du gesagt hast, schon ein bisschen angedeutet, was du unter achtsamem Leben verstehst. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer unseren Zuhörerinnen erzählen. Was ist für dich jetzt ein ganzheitliches Verständnis von achtsamem Leben und Arbeiten? Und vielleicht auch ergänzend die Frage, wie schaffst du das als Selbstständige?
Ja.
So in diesem Ideal zu bleiben. Also ich hänge mal gleich die Hypothese an den Begriff Ideal. Es ist ja sicherlich ein Begriff Ideal und auch nicht immer schaffen wir das, was wir wollen. Das ist bei mir zumindest so. Aber deswegen die Frage so an dich, wie lebst du es und wie schaffst du es auch als Selbstständige?
Das Wort Ideal ist tatsächlich eins, das ich überhaupt nicht verwende. Nur kurz dazu, weil ich das sehr angelehnt so an diesen ganzen Selbstoptimierungswahn anlehne.
Okay.
Und es gibt so kein Ideal. Es gibt den Weg, der zu mir passt oder zu jedem von uns passt. Und stimmig ist, und das ist dann, glaube ich, das individuelle Ideal, wenn man so ausdrücken möchte, für jeden. Aber zurück zur Ganzheitlichkeit. Ich glaube, so dieses ganzheitliche Blicken und Schauen auf Dinge ist etwas, das ich, so denke ich drüber nach, in meinem Biologiestudium mitbekommen habe, weil als Naturwissenschaftler haben wir gelernt, ein Phänomen, sage ich mal, mit einem 360-Grad-Blick zu erkunden und zu untersuchen und alle Aspekte mit reinzunehmen in diese Erforschung eines Phänomens. Und woher stammt etwas? Wie sieht es aus? Wie kann es sich weiterentwickeln? Was beeinflusst es? Ist es Teil von einem Kreis und so weiter? Und dieser 360-Grad-Blick, den versuche ich eben auch in meine Arbeit hineinzubringen. Wenn ich coache, ich bin ja auch Life-Coach, Achtsamkeitscoach, und da ist es halt wichtig, wenn ich jemanden habe jetzt in meiner Arbeit und mit der Person in einem Coaching bin, wirklich alle Aspekte, die diese Person betreffen, hineinzubringen. Und das heißt, die gesundheitlichen, weil ich ja Biologin bin und da auch ein bisschen was verstehen kann. Ich bin keine Therapeutin, aber ich kann verstehen, wie etwas zusammenhängen kann. Natürlich dann auch die psychischen, mentalen, geistigen, die beruflichen und so weiter. Und das alles versuche ich eben im Coaching mit einzubringen, um die Person so gut wie möglich zu begleiten mit der Herausforderung, mit der die Person zu mir gekommen ist. Und für mich dieses ganzheitliche, dieses achtsame Leben und Arbeiten, das ist für mich einfach, Ich kann nicht anders als so funktionieren. Also ich kann nicht anders als immer wieder diesen achtsamen Aspekt in mein Leben und das Berufliche mit einzubringen. Das eine beeinflusst das andere sehr. Und es braucht, denke ich, eine Waage und eine Balance. Genauso wie dieses Body and Mind, das eine ist mit dem anderen verbunden, es geht nicht anders. So, wenn es dem einen nicht gut ist, dann spüren wir es im Körper. Wenn es dem Körper nicht gut geht, dann spüren wir das auch natürlich mental. Und ich versuche tatsächlich, also Reflexion spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Und das kann schriftlich passieren, indem ich Dinge indem ich festhalte, indem ich sie aufschreibe. Das kann durch die Kunst passieren, das kann in der Natur passieren. Ich versuche auch zyklisch zu leben in der Zwischenzeit, soweit es geht. Die Rauhnächte spielen bei mir immer eine große Rolle, darauf kommen wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen. Dieses wirkliche Erleben des Lebens auf diesem Planeten, mit diesen Jahreszeiten, mit diesem Körper, in dem ich gerade bin, so ganzheitlich wie möglich zu erfassen. Und das ist etwas, das einfach zu mir dazugehört, schon jeher. Und jetzt natürlich, wo ich weiß, wie vieles genannt wird und benannt wird mit den ganzen Feinheiten, die dann noch dazukommen.
Du sagst, dass du auch versuchst, zyklisch zu leben. Mhm. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Wir haben ja hier viele Frauen. Ich vermute mal, es sind überwiegend Frauen, die zuhören. Mhm. Und für die ist es vielleicht auch interessant, da noch den einen oder anderen Hinweis zu bekommen, wie sie das so möglicherweise auch integrieren können in ihren Alltag.
Im letzten Kapitel vom ersten Buch von Digitale Achtsamkeit für Selbstständige habe ich ein bisschen was auch über Zyklen reingeschrieben. Da geht es um Energiemanagement. Wie können wir in der Selbstständigkeit unsere Energie so einsetzen, dass es uns gut tut, privat wie beruflich? Und da spielen Zyklen eine Rolle, besonders bei der Frau oder eben bei Personen, die menstruieren, können wir, das ist der erste Zyklus, der uns wahrscheinlich auch in den Kopf kommt, uns, wenn wir uns damit befassen, es gibt ja auch sehr viele Experten, Expertinnen besser gesagt, die sich damit befassen, wie wir mit dem Zyklus leben können, diesen monatlichen Zyklus, den wir haben, so dass wir in den Phasen, die sehr intensiv sind für den Körper, uns eine Pause nehmen können und vielleicht auch Dinge so einplanen können, auch in der Selbstständigkeit, dass wir uns da nicht überfordern. In Phasen, wo der Körper wirklich bereit ist, alles zu geben, also bis quasi vom ersten Tag bis hin zum 14., 15. Tag, wenn wir von einem 28- oder 30-tägigen Zyklus ausgehen, wo wir wirklich Power haben und Energie haben, dass wir dann auch sichtbar werden, Dinge ins Laufen bringen, um uns dann wieder zu erholen. Das ist ein Zyklus. Ich spreche aber nicht über diesen Zyklus, wenn ich sage, ich lebe zyklisch. Ich bin ja auch inzwischen in der Perimenopause. Da verändern sich ja auch ein paar Dinge. Ich spreche auch über diesen Zyklus, also quasi der Winter eher unseres Lebens, der Herbst und Winter unseres Lebens, wo ich jetzt natürlich in diesem Alter meine Energie auch anders aufteilen muss, weil der Körper auch danach verlangt. Was ist jetzt nach diesen ganzen Jahrzehnten des Lebens da, mit denen ich ein erfülltes Leben leben kann, so wie ich es mir so vorstelle, und wie kann ich Dinge weitergeben, so wie ich sie mir vorstelle, in meiner Arbeit auch beruflich, wie erlebe ich die Dinge noch? Und da gibt es natürlich auch das Jahr, diesen ganz großen Zyklus, diese 365 Tage, und da versuche ich tatsächlich mit den Jahreszeiten zu leben. Tatsächlich dann im Winter diesen Rückzug zu machen. Der fängt bei mir so Mitte Dezember an und läutet sich dann auch ein mit den Rauhnächten offiziell. Und so einen Rückzug zu machen, das heißt nicht, dass ich nicht arbeite, schön wär's, aber ich mache so ein Grundrauschen zum Beispiel auch in meinem eigenen Marketing oder in der Selbstständigkeit, eben in dieser Öffentlichkeitsarbeit, wo ich ein bisschen zurücktrete und mir diesen Raum nehme, um zu reflektieren, Einkehr zu halten. Also ich bin so nicht strikt 1. Januar, jetzt fängt sofort die Planung an oder die Umsetzung. Nein, ich lasse das tatsächlich ins neue Jahr einfließen und fange erst im Frühjahr, nachdem ich im Winter mich ein bisschen zurückgezogen habe, damit an, neue Dinge umzusetzen. Und dann habe ich tatsächlich auch mit der Jahreszeit, der neuen Jahreszeit, die Energie und die Kraft, wirklich Dinge voranzutreiben. Der Sommer ist eine ganz tolle Jahreszeit, wo ich auch, wie viele andere mehr, draußen bin, physisch wie auch online, Dinge mache, Dinge umsetze, und rund um den Herbst ziehe ich mich dann wieder ein bisschen zurück, um zu ernten, im Sinne von, dass ich mir anschaue, okay, was hat das Ganze bisher gebracht? Was finde ich gut davon, was ist nicht so gut gelaufen, und dann quasi diese ganze Vorbereitungsphase auch ein bisschen dann mit dieser Ernte, um wieder in den Winter reinzugehen. wo ich das kann, setze ich es um. Wann ich es kann, setze ich es um. Die letzten Jahre passiert es tatsächlich so. War natürlich nicht immer so, weil am Anfang einer Selbstständigkeit hat man natürlich auch andere Bedürfnisse.
Mhm. Genau. Und mir kommt gerade so der Gedanke, dass das ja auch, dass du das ja wirklich auch schaffst, von dem, was ist oder das, was ist, gut anzunehmen mit den Jahreszeiten beispielsweise. Mhm. Ich habe bei mir so den Gedanken, ich hader oft mit dem grauen November oder mich nervt's, wenn es im Winter kalt ist. Ich friere einfach nicht gerne und ich merke manchmal bei mir, ich bin da eher noch so im Widerstand, aber danke da an der Stelle für die Impulse. Ich glaube, ich werde mal auch noch stärker versuchen, so ja, das einfach so anzunehmen. Wir leben eben in dieser Gegend, wo wir auch diese Jahreszeiten haben. Das ist ja auch ein Geschenk. Mhm. Wenn ich kenne die Tropen gut, da ist das das Jahr über immer 32 Grad und das hat auch eine Form von Langeweile. Und das sich dann hier so das so anzunehmen, finde ich einen schönen Gedanken für mich jetzt auch.
Ja, diese Annahme, diese Akzeptanz und sich nicht dagegen zu wehren und dagegen anzukämpfen, gegen etwas, das eben da ist, ist ja auch so ein Grundgedanke von Achtsamkeit und auch von der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, wo ich auch viel in meinem Coaching einfließen lasse, weil ich dann besser auch mit Herausforderungen und Problemen, wenn wir es dann auch da beziehen wollen, besser umgehen kann und lernen kann, umzugehen, weil Probleme, Herausforderungen, schwierige Gedanken hören ja nicht auf. Ich lerne eben halt in meinem Leben damit besser umzugehen.
Du hast ja vorhin schon von deinem Buch gesprochen, Digitale Achtsamkeit für Selbstständige. Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer mit dir drüber reden. Darüber habe ich dich nämlich auch im vergangenen Jahr kennengelernt. Was verstehst du unter digitaler Achtsamkeit und warum hast du nicht zum Beispiel auch ein Buch geschrieben mit dem Titel irgendwie Schluss mit Social Media? Denn so Social Media für sich genommen sind ja alles andere als irgendwie ruhig und achtsam und dann könnte ich ja auch auf die Idee kommen, ich sollte es doch vielleicht lieber gleich lassen. Aber dein Titel ist eben digitale Achtsamkeit für Social Media. Ja.
Auf den Titel Schluss mit Social Media, nicht, dass ich darauf nicht gekommen wäre, aber das ist nicht meine Sprache. So spreche ich nicht, so schreibe ich nicht. Und tatsächlich kann es so sein, dass viele sagen würden, okay, es ist eine laute Welt, wie du gesagt hast, vielleicht sollte ich es gleich sein lassen, anstatt mich da irgendwie achtsam damit zu beschäftigen. Aber auch wenn wir über das Marketing sprechen in der Selbstständigkeit, ist leider immer die Antwort, es kommt darauf an. Also wenn jemand in der Selbstständigkeit über Social Media, sagen wir es ganz einfach so wie es ist, Kunden und Umsatz generiert, dann würde ich natürlich nicht dieser Person vorschlagen, dass auf einmal jetzt alle Social Media Kanäle geschlossen werden und man andere Marketingaktivitäten einsetzt, außer die Person kommt zu mir und sagt, ich habe ein Burnout wegen meinem Social-Media-Marketing. Dann schaut es natürlich ganz anders aus. Aber wenn diese Person mir sagt, hey, mir geht's gut damit, es ist in Ordnung, ich würde es ein bisschen achtsamer nutzen, weil das Geschäft läuft sehr gut mit Social Media, ich würde nicht darauf verzichten wollen, dann können wir uns anschauen, wie es vielleicht besser läuft. Also wie man mit einer achtsameren Nutzung vielleicht auch sich besser fühlt. Und darum geht es auch im Buch. Ich biete sehr viele Impulse und Reflexionen an, damit jeder für sich entscheiden kann, wie er oder sie sich damit fühlt. Mit der Nutzung von Social Media, eben im Aspekt der Selbstständigkeit. Es ist, diese digitale Achtsamkeit ist eben dieses bewusste Nutzen der digitalen Medien, nicht nur Social Media, auch alle anderen digitalen Medien sind damit inbegriffen, wenn wir von Geräten sprechen, Smartphone, Smart TV, aber auch Streamingdienste, E-Mail, Apps, die wir nutzen, alles Mögliche kann darunter fallen. Nicht nur Social Media, natürlich hauptsächlich Social Media, wegen eben dem Marketing-Effekt. Diese bewusste Nutzung, aber auch das Hinterfragen unseres Online-Verhaltens, wie kann ich damit so umgehen, dass sie mein Leben nicht dominieren? Wie kann ich damit umgehen, damit ich keinen Stress damit empfinde und mich nicht überfordern? Und natürlich auch, wie gehe ich damit unter dem ethischen Aspekt gut um, weil Achtsamkeit hat auch viel mit Ethik zu tun, von der klassischen Achtsamkeitslehre. Wie kommuniziere ich mit Respekt? Wie behalte ich meine Integrität bei? Wie gehe ich ethisch mit den verschiedenen Marketingansätzen, die es gibt, um? Was passt zu mir? Mit was fühle ich mich gut? Es ist also dieses achtsame Marketing, das achtsame Social Media Marketing, das habe ich auch im Buch, glaube ich, so geschrieben, ist ein stetes Abfragen, Hinterfragen und Überprüfen, wie es mir damit geht. Ist es noch stimmig mit mir? Sehe ich mich noch darin? Wie geht es mir damit? Und wenn du das Buch gelesen hast, es gibt ja sehr viele Reflexionsfragen, das ganze Buch durch, damit eben wir für uns, jeder für sich entscheiden kann, welchen Weg er oder sie einschlagen möchte. Ich schlage auch viele alternative und nachhaltige Wege vor, wie wir Marketing machen können. Und bei den Big Five, wie ich sie genannt habe, so die fünf Grundpfeiler des achtsamen Social Media Marketings, gibt es auch für jedes Kapitel, also Selbstreflexion, Mindset, Respekt, Ethik und Integrität und digitale Balance, lauter Impulse, wo jeder abchecken kann, ob Social Media weiterhin der Weg sein sollte im Marketing oder eben nicht. Und die meisten, die das Buch kaufen, ist tatsächlich so, dass sie sich dagegen entscheiden oder schon dagegen entschieden haben und einfach auch ein Buch lesen wollen. Ich bekomme von vielen die Rückmeldung, ich habe gedacht, ich bin die einzige Person, der es so geht mit Social Media. Und ich glaube, dieses Buch ist halt auch so, ja, so eine Bestätigung. Ah, wir sind nicht allein. Wir haben kein Problem, wenn wir mit Social Media ein Problem haben. Die Medien haben ein Problem, so wie sie zurzeit funktionieren, diese Medien. Und es ist auch witzig, ich habe heute reingeschaut wieder ins Buch nach langem, um zu schauen, wie die Kapitel aufgestellt sind. Genau nach den Big Five kommt das Kapitel, was du tun kannst, wenn du anfängst, Social Media zu hassen. Also es ist schon ein Indiz, wo das Buch eigentlich hin möchte. Mhm. Genau.
Das ist ja auch, nach dem, was du vorhin gesagt hast, ja ein sehr konsequentes Fortsetzen des der Art zu leben, die du beschrieben hast. Also du hast beschrieben, Selbstreflexion ist ein ganz zentrales Element für alles. Und auch hier an der Stelle, bezogen auf Marketingentscheidungen, sich zuzugestehen, in die Selbstreflexion zu gehen. Das finde ich nicht selbstverständlich. Und ich glaube, es ist auch nicht in allen Köpfen verankert, dass das erstmal eine sinnvolle Basis ist. Ich spreche so oft davon, man hört so das Gefühl, es gibt so ein Man-muss-Marketing. Man wird so zugeballert mit Ideen von dem, was man muss. Man muss dies und jenes tun und man muss so und so posten und man muss so und so schreiben. Und wenn man das nicht macht, dann hat man garantiert kein erfolgreiches Business. So wirkt das oft. Und das wirkt oft auf mich auch so, ja, so direktiv, was in mir schon mal gerne auch sowieso eine gewisse Abneigung hervorruft. Und von dir jetzt nochmal zu hören, dass auch bei Marketingentscheidungen der Weg eigentlich ja erstmal nach innen geht, durch die Selbstreflexion und dann zu gucken, du hast vorhin ja auch die Frage gestellt, was passt zu mir? Und dann die Entscheidung zu treffen, so was ist jetzt für mich gut? Was ist für mich gerade passend?
Ja, ja. Es ist dieses, du hast gesagt, zu reflektieren im Business, im Marketing, das macht man nicht so oft oder man hört es nicht so oft, weil um zu reflektieren, muss ich ja ein bisschen auf die Pause-Taste drücken. Ne? Ich muss ein bisschen auch vielleicht in die Stille gehen im Sinne, ich brauche Raum und Zeit für mich, um es zu tun. Und heutzutage und besonders dieses Jahr habe ich es so wahrgenommen, wir bewegen uns mit einer so schnellen Geschwindigkeit überall, dass es ist wirklich ein Luxus, sich diese Zeit und den Raum nehmen zu können, um zu reflektieren. Mhm. Und für viele ist das Raum zum Reflektieren, zum Nachdenken. Ich habe keine Zeit. Obwohl das natürlich das Wichtigste ist, um überhaupt dann weiterzumachen. Aber ich verstehe es voll und ganz, wenn Menschen nicht dazu kommen und sich wirklich auch Begleitung vielleicht dafür suchen in Masterminds oder mit einem Mentor oder mit einem Coach, um das zu tun oder eben auch vielleicht viel zu spät tun. Also es hat oft damit zu tun, wie, in welchen Rhythmen wir uns bewegen. Aber es ist essentiell, dass wir tatsächlich diese Zeit für uns und eben auch unsere Selbstständigkeit nehmen.
Du sagst an irgendeiner Stelle, der Weg nach außen ist der Weg nach innen. Ich habe bei dem Satz sehr große Resonanz gespürt und ich vermute, dass wir da vielleicht auch einen ganz ähnlichen Ansatz haben. Magst du mal ein bisschen erklären, was genau ist für dich hier außen und was ist innen und warum ist der Weg nach innen für die äußere Entwicklung vielleicht auch so wichtig? Also es ist eine innere Entwicklung, die dann aber vielleicht wieder im Außen sichtbar wird. Wir reden hier ja ganz viel auch von Elementen in Balance. Und hier ist auch innen und außen, das ist ja, suggeriert ja auch eine gewisse Balance.
Es ist tatsächlich so, dass bei mir, bei den Sachen, die ich weitergebe, auch in meinem Leben, gibt es immer zwei Pole, die es zu balancieren gibt, sei es jetzt das Griechische und das Deutsche, ne? Sei es jetzt diese Achtsamkeit und dann die laute Marketingwelt und vieles mehr. Und genauso ist es mit diesem Außen und Innen. Man kann es auch mit Yang und Yin vergleichen. Da ist ja auch immer eine Balance gefragt. Beides steckt in uns und beides beeinflusst uns. Das Außen ist die Außenwelt, wie werde ich von anderen in der Außenwelt wahrgenommen, aber auch wie nehme ich mich in der Außenwelt wahr oder wie möchte ich wahrgenommen werden, vor allem wenn wir übers Business sprechen. Es ist auch, ja, und dieses Innen ist eben, wie bin ich wirklich, also wie nehme ich mich in diesen stillen Momenten wahr. Wer bin ich? Was will ich? Was ist mir wichtig? Wo möchte ich hin? Und diese Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber zu haben, eben in der Reflexion, diesen Kompass, diesen inneren Kompass so auszurichten, dass wir unseren eigenen Weg gehen, das ist halt für mich das Fundament für alles. Deswegen sind diese regelmäßigen Check-ins, diese Selbstreflexion so wichtig. Damit ich weiß, wie geht es mir, ist das, was ich tue, so wie ich lebe, noch stimmig mit meinen Werten und eben in unserer Selbstständigkeit, wie trage ich das nach außen, wie geht es mir eben, wenn ich mich sichtbar mache damit, ist das alles noch stimmig so? Und natürlich sind so diese ganz großen Fragen im Sinne von, ne, ist mein innerer Kompass noch so richtig ausgerichtet oder hat sich vielleicht irgendwas geändert in der Richtung, dass ich noch nach außen anpassen muss? Aber wenn ich nicht weiß, wohin der Weg gehen soll, kann ich den Weg auch nicht gehen. Deswegen ist das Innen wichtig, um dann das Außen zu gestalten.
Das finde ich auch immer in der Unterstützung so wichtig, da Raum zu geben, für diese Phase Raum zu geben. Mir hat neulich mal eine Frau gesagt, so, oh, das ist so eine schwierige Phase. Bleibt das so anstrengend? Und das zeigt ja auch eigentlich, wie wichtig das ist. So, es ist anstrengend, weil es wichtig ist. Sonst fühlte es sich wahrscheinlich nicht anstrengend an.
Ja, es ist ja so mit allem, wenn wir sagen, alles, was wichtig ist und wertvoll ist, ist schwierig. Mhm. Meistens. Mhm. Und ich sehe halt tatsächlich in meinen Coachings, aber auch im Business Mentoring, dass wir oft sehr, sehr, sehr fremdbestimmt, sehr außenbestimmt sind. Und dieses selbstbestimmt zu sein, das ist heutzutage, es ist schwer, es ist schwierig, aber es ist essentiell. Es geht nicht anders. Weil letzten Endes müssen wir uns fragen, möchte ich im Autopilot-Modus leben? Und klar, irgendwann, besonders am Anfang unseres Lebens, wenn wir Dinge aufbauen, privat und beruflich, fügen wir uns oder wir gehen Kompromisse ein, weil es vielleicht gerade nicht anders geht, weil wir in einer Gesellschaft leben oder die Verhältnisse, unter denen wir leben, sind halt eben so, wie wir uns halt ein bisschen fügen und anpassen müssen. Mir ging es auch nicht anders. Aber wenn ich eben in der Reflexion bleibe und mir überlege, okay, ich bin jetzt hier, wo möchte ich hin, wie kann ich das vielleicht für mich erreichen, dann werde ich ein Stückchen selbstbestimmter und komme dann nicht im Alter von 50, 60 oder auch älter an und blicke zurück und denke mir, eigentlich hätte ich es auch anders machen können. Mhm. Und natürlich ist dann auch kein zu später Augenblick oder Zeitpunkt, um eben zu sagen, okay, wie kann ich jetzt selbstbestimmter leben? Wie kann ich jetzt mehr synchron sein mit meinem Inneren?
Viele Coaches hören ja hier zu und ich mache gerade die Erfahrung, wenn es um diesen Bereich geht, dass Coaches natürlich auch geübt sind in Selbstreflexion. Die ganzen Weiterbildungen sind ja darauf ausgerichtet, auch sich selbst erstmal zu erfahren, eine Haltung zu entwickeln zu dieser Rolle, die man später einnimmt. Ich erlebe so, dass dieses Bewusstsein, aber auch noch ein klares Übertragen braucht auf die Situation dann, wenn es um Marketing und Businessaufbau geht. Weil dann sind sie ganz schnell raus aus dieser Selbstreflexion und denken so, ich muss jetzt Webseite machen oder ich muss jetzt dies und jenes tun. Und das aber, also aus der einen Welt und aus diesem Bewusstsein zu transferieren auch in den anderen Bereich und das dort genauso nützlich, wertvoll, unerlässlich zu erleben, das finde ich auch immer entscheidend.
Ja, es liegt meistens daran, dass, um was geht es im Marketing? Im Marketing geht es ja um Kommunikation. Ich möchte das, für das ich stehe, das, was ich anbiete, kommunizieren. Und oft, und das wissen wir ja auch als Coaches, wir haben halt eben als Menschen nicht den Abstand dazu, um es wirklich mit einem 360-Grad-Blick zu sehen, was und wie kann ich das, was ich mache, so wie es stimmig mit mir ist, nach außen tragen. Also es ist dann, viele sind überfordert an dem Punkt, um sich selbst zu kommunizieren. Und ich denke, wenn, besonders wir als Coaches sind manchmal, wie du sagst, so sehr darin geübt, andere Menschen zu begleiten und in der Reflexion zu bleiben und mit Fragen, Antworten natürlich sehr viel zu arbeiten, dass wir tatsächlich dann einen objektiven Blick von jemand anderem brauchen. Wie eben von dir oder auch von anderen Experten und Expertinnen, die sowas anbieten. Ich nehme auch sehr oft professionelle Hilfe von außen eben wahr. Menschen schauen auf meine Inhalte, auf meine Texte, auf meine Website, auch was auch immer, um eben so einen anderen Blick drauf zu haben. Und dann natürlich in der Reflexion für mich dann zu entscheiden, die Empfehlungen oder Vorschläge, die mir gemacht wurden, wie geht es mir damit? Manchmal geht mir ein Licht auf und ich sage, wieso habe ich das nicht gesehen? Und manchmal denke ich mir, guter Vorschlag, aber das fühlt sich gerade so fremd an. Ich versuche was anderes.
Geht mir genauso. Und ich finde das so wertvoll, wirklich in diesen professionellen Dialog auch zu gehen. Immer wieder. Ich finde auch, manchmal hört man ja auch so die Frage, braucht die Welt eigentlich noch mehr Coaches? Es gibt schon so viele. Ja. Ich finde, ja, es brauchte eigentlich jeder seinen persönlichen Coach, um über Fragen zu sprechen, um über ganz, ja, auch alltägliche Aha-Erlebnisse, Unklarheiten. Deswegen
kommen die Menschen ja auch zu uns, genau. Oder? Eben, weil sie alleine nicht mehr weitersehen.
Ja. Und das ist, ich finde, das ist einfach eine sehr wertvolle Arbeit und die sich jeder auch gönnen, ist nicht das richtige Wort, aber die für jeden auch genutzt und wertvoll so sein sollte.
Ja, finde ich auch. Genau, so ist es.
Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. Und zwar, wir sind ja nicht mehr so ganz lange bis Weihnachten. Und da kommt die Zeit der Rauhnächte. Du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, dass wir darauf ja nochmal zu sprechen kommen. Tun wir jetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den Namen, aber ich habe diese Tage oder Nächte noch nie wirklich zelebriert. Und du hast dazu ein Buch geschrieben, Rauhnächte für Anfänger, für mehr Ruhe und Klarheit. Und da habe ich auch gedacht, das ist jetzt wieder spannend, da sehe ich wieder die Balance, nämlich die Achtsamkeit und die Selbstreflexion auf praktische und bodenständige Weise, die Diplombiologin und die Achtsamkeitscoachin. So habe ich es in dem Kontext von dir da gelesen. Finde ich spannend. Vielleicht, es gibt sicherlich Menschen, die schon auch Rauhnächte zelebriert haben, aber vielleicht magst du trotzdem auch noch mal ein bisschen größer ausholen und über Rauhnächte etwas erzählen und über deinen speziellen Ansatz, diese Rauhnächte zu zelebrieren.
Du hast die Rauhnächte bis dato noch nicht zelebriert, aber du hast bestimmt, denke ich mal, den Ausdruck zwischen den Jahren schon gehört. Genau. Dieser Ausdruck kommt von diesem zeitlichen Unterschied zwischen dem Mondjahr, das 354 Tage hatte und an dem wir uns orientiert haben bis zum 16. Jahrhundert. Und ab dem 16. Jahrhundert haben wir ja den Kalender gewechselt, sagen wir es mal so. Und wir gehen jetzt nach dem Sonnenkalender, nach dem Sonnenjahr. Und das Jahr hat ja jetzt für uns auf diesem Planeten 365 Tage. Und die Differenz zwischen dem Mondjahr und dem Sonnenjahr sind 12 Tage oder eben 12 Nächte, die aus der Zeit fallen. Die sind auf einmal da. Das ist dieses zwischen den Jahren. Und diese 12 Tage, diese 12 Nächte, Rauhnächte, auch heilige Nächte genannt, sind eben die Rauhnächte, die seit Jahrhunderten tatsächlich vor allem im deutschsprachigen Raum zelebriert werden mit sehr vielen Traditionen und Bräuchen. Diese Zeit wird genutzt, um auch in diesem zyklischen Leben zu bleiben, um Altes abzuschließen. Die Bauern haben sich gekümmert, okay, sind die ganzen Kammern voll, ist alles in Ordnung, ne? Weil ich kann ja jetzt nicht aufs Feld, ich muss mich um das kümmern, was da ist, geht's den Tieren in den Ställen gut und so weiter. Und man bereitet sich vor auf das Neue, das kommt. Und während dieser Zeit sagt man, dass dieser Schleier zwischen der physischen und der geistigen Welt durchsichtiger wird. Es herrscht so eine ganz feine Energie während dieser Tage. Und der Brauch, den die meisten kennen, ist das Räuchern, das während der Rauhnächte auch zelebriert wird. Mit dem Räuchern, es ist eine sehr, wenn man sich das so vorstellt, zu räuchern, ist es ein sehr spirituelles Bild. Tatsächlich, und je nachdem, was man nutzt zum Räuchern, man kann sehr viele Pflanzenteile, unterschiedliche Pflanzen auch dafür nutzen. Weihrauch kommt den meisten natürlich in den Sinn, wird ja auch in der Kirche genutzt. Aber dieses Räuchern, das Räuchern klärt nicht nur Energien, wenn man es spirituell betonen möchte, aber dieses Räuchern hat ja auch etwas mit unserem Geruchssinn zu tun und hat auch viel mit der Zusammensetzung der Pflanzen zu tun, die wir eben räuchern. Und diesen und auch andere eher, sage ich mal, biologischen Aspekte der Rauhnächte habe ich tatsächlich auch ins Buch reingenommen, weil ich habe mich damit befasst, in meinem Biologiestudium zum Beispiel, habe ich meine Diplomarbeit in der Pflanzenbiochemie gemacht und habe mich auch viel mit Pflanzenökophysiologie befasst. Das war komplett mein Reich. Und die ersten Jobs, die ich hatte als Biologin, waren auch in dem Bereich der Pflanzen, sage ich mal, und der Pflanzenkunde und der Phytotherapie angesiedelt. Also ich kenne mich da ein bisschen aus. Und ich habe eben auf die Rauhnächte, ich mache diesen Rauhnächtebegleiter seit dem Jahr 2020 und jetzt dieses Jahr das erste Mal in gedruckter Form. Und das Buch heißt jetzt auch Rauhnächte für Anfänger, eben weil ich beides kombiniert habe, also den naturwissenschaftlichen Ansatz, was steckt hinter diesem Räuchern, was passiert, wenn ich das einatme, was sind diese ganzen Dinge, die passieren, mit dem Achtsamkeitsaspekt, sodass Menschen, die vielleicht bis jetzt noch keinen Bezug dazu hatten, aber immer neugierig waren, einen Zugang finden können, der nicht spirituell überladen ist, der praxisnah ist und auch Menschen, die vielleicht mit Achtsamkeit noch nichts zu tun hatten, diese Zeit, diese schöne Zeit nutzen können, um da ein paar Zehen in dieses Wasser einzutauchen.
Kannst du mal an einem Tag ganz konkret deutlich machen, was tue ich da, wenn ich dem folge?
Ja, es gibt sehr viele Rauhnächte-Bücher. Wenn man mal so eine Recherche macht. Ich habe auch einige von Ihnen hier zu Hause, um zu sehen, wie es andere beschreiben. Ich gebe im Buch keine Regeln vor. Ich schreibe keine Regeln vor. So wie ich es formuliert habe, sind es Einladungen, die ich ausspreche und Erfahrungen, die ich gemacht habe und überlasse es tatsächlich dem Leser oder der Leserin, das zu machen, was für ihn oder sie passt. Was ich aber gemacht habe, außer dem ganzen Wissen, das ich bereitstelle, ist, dass ich einen Workbook-Teil eingebaut habe, den gab es schon immer. Das heißt, jede Rauhnacht hat ein Thema, zum Beispiel altes Loslassen, Klarheit, deine Vision und vieles, vieles mehr. Und in jeder Rauhnacht gibt es Journaling-Fragen. Es gibt 3 bis 4 Journaling-Fragen für jeden Tag. Und es gibt auch Raum im Buch, wo man reinschreiben kann, sodass es quasi ein Tagebuch wird während der Rauhnächte. Also wir reflektieren, wieder hier die Reflexion, über das Thema des Tages, schließen eben durch diese ganzen Themen, durch die wir gehen, das Jahr auch sehr achtsam ab und bereiten uns vor auf das Neue. Wir können, außer den Journaling-Fragen, können wir meditieren. Ich habe für jeden Tag eine Meditation geschrieben und auch bereitgestellt über einen QR-Code, den man dann einscannen kann und dort dann zu den Meditationen gelangt. Räucherempfehlungen gibt es, also was kann man räuchern? Es gibt Empfehlungen für ätherische Öle, wenn jemand lieber mit ätherischen Ölen arbeitet. Auch Edelsteine gibt es, die man nutzen kann für diejenigen, die sich dort hingezogen fühlen. Affirmationen gibt es, mit denen man arbeiten kann. Auch so kleine Achtsamkeitsimpulse. Und das gibt es für jeden Tag. Und ich schlage auch einen neuen Begriff vor, den Begriff der Mikrorituale, damit ich einfach dieses Bild weitergeben kann, dass Achtsamkeit und eben dieses achtsame Erleben nicht nur der Rauhnächte, aber auch das ganze Jahr über in den kleinen Dingen passieren kann, die wir sehr einfach einbauen können, jeder und jede von uns. Und da gebe ich so ein paar nicht sehr gängige Beispiele an Mikroritualen, die jeder von uns vielleicht mal machen kann. Es ist, wie gesagt, eine Einladung, diese schöne Zeit für sich zu entdecken und sich ein bisschen Zeit zu nehmen, eben um in diese innere Einkehr zu gehen. Ah ja, und was das erste Mal dabei ist, ist ein Bonuskapitel für Selbstständige, weil dort können diejenigen, die selbstständig sind, auch ihr Businessjahr achtsam reflektieren, abschließen und so ein paar Samen pflanzen für das neue Jahr. Also es ist kein Bonuskapitel, wo es um Strategie geht fürs neue Jahr, was mache ich wann. Es ist wirklich dieses achtsam Samen pflanzen und schauen, wie ich mich dann im neuen Jahr noch damit fühle, um vielleicht dann etwas davon umzusetzen, wenn es sich noch stimmig anfühlt.
Genau. Mir gefällt das Wort Mikrorituale. Das macht Mut, sofort anzufangen. Denn Veränderung ist ja häufig auch überlagert mit, das ist mir zu anstrengend oder es ist mir zu viel oder dafür habe ich keine Zeit oder es wirft zu viel andere Dinge um, die eigentlich mir auch wichtig sind. Und Mikro macht Mut.
Ja, genau deswegen habe ich es auch so formuliert. Und ich betone auch, wir tun jetzt schon so viel in unserem Leben und ich wollte davon weggehen, dass jetzt in den Rauhnächten, oh, jetzt muss ich auch noch das machen zusätzlich zu all dem, was ich noch mache. Und das ist es nicht. Also es gibt kein richtig für mich persönlich, so wie ich die Rauhnächte erlebe und diese Zeit erlebe, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur diese Einladung, sich Zeit zu nehmen und seien es noch auch nur in Anführungszeichen 10 Minuten am Tag, die man sich nehmen kann. Es ist eine schöne Zeit, auf die man sich vorbereiten kann und vielleicht auch die Familie schon im Vorfeld informieren kann. Hey, ich mache dieses Jahr bei den Rauhnächten mit. Ich möchte diese Zeit für mich am Tag nutzen. Jeden Nachmittag nehme ich mir 10 Minuten. Ist das für euch in Ordnung? Kann man ja auch vorher auch abklären.
Mein fester Plan ist, dieser Einladung dieses Jahr auch wirklich zu folgen. Ich werde mich das erste Mal darauf einlassen und freue mich drauf, weil für mich damit auch verbunden ist, wirklich in einer größeren Ruhe das Jahr zu beenden und das Neue anzufangen. Und das für mich persönlich ist das auch so ein Aspekt, den ich mir wirklich, da muss ich mir was erlauben, weil ich schon immer sehr auch im Arbeitsmodus bin und mir viele Ziele setze und meine To-Do-Listen sind lang und da mal bewusst gegenzusteuern und an der Stelle zu sagen, so in aller Ruhe, darauf lasse ich mich ein, mal schauen, was kommt. Und oft sind es ja auch genau dann die Momente, wo auf einmal ganz viel Kreativität freigesetzt wird. aber eben nicht bewusst gesteuert, sondern es ergibt sich dann. Und das ist dann das Schöne daran.
Genau so ist es. Bis dato hat sich immer in den Rauhnächten, haben sich immer so viele Sachen weiterentwickelt für mich. Ich habe immer so viel mitnehmen können. Einsichten, Ideen, Impulse, Gefühle. Für mich ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich freue mich jedes Jahr erneut darauf.
Wenn du mal, also ich würde gern so ein bisschen bündeln am Ende nochmal mit Blick auf, ich will dich jetzt nicht nach den 5 besten Tipps fragen, das ist zu banal, aber ein bisschen vielleicht eine gebündelte Botschaft an die Selbstständigen, die hier zuhören und die ganz oft wirklich auch unter Druck stehen und das Gefühl haben, es ist einfach viel, was sie tun müssen in der Selbstständigkeit. Und was empfiehlst du? Wie können sie es schaffen, erste Schritte? Ja, was könnten Mikroempfehlungen sein, da ein bisschen mehr in Balance zu kommen?
Ja, ich denke, ich sage jetzt wieder diesen Satz, es kommt darauf an und es hängt davon ab, in welcher Phase wir uns gerade befinden in der Selbstständigkeit. Ein junger Selbstständiger oder besser gesagt ein frisch gebackener Selbstständiger, so, weil man kann auch frisch gebacken in einem höheren Alter sein, geht mit diesen Dingen anders um als jemand, der schon sehr viele Jahre selbstständig ist. Und diese Balance zu finden in der Selbstständigkeit hängt eben von dieser Phase sehr stark ab. Letzten Endes denke ich aber, ist es ein guter Reminder zu sagen, dass Selbstständigkeit ein Spektrum ist. Ich habe eine Podcast-Folge auch dazu gemacht, im Sinne von, nicht alle Selbstständigkeiten sind gleich. Und wenn ich sage, ich bin selbstständig, dann kann es sein, dass ich parallel vielleicht auch noch nebenberuflich angestellt bin, habe aber nebenbei mein eigenes Ding, meine eigene Selbstständigkeit. Es kann bedeuten, ich bin 100% selbstständig und Dienstleisterin, oder ich bin selbstständig und produziere Ware, die ich verkaufe, oder ich habe ein Team, oder ich habe einen 6-stelligen Umsatz, ich habe einen 7-stelligen Umsatz, oder ich habe einen 5- oder 4-stelligen Umsatz im Jahr. Das ist alles Selbstständigkeit. Und ob etwas zu uns passt oder nicht, liegt eben an uns zu beantworten. Und diese Balance zu finden heißt, für sich selbst herauszufinden, was ist die Selbstständigkeit für mich? Was möchte ich damit erreichen? Was ist für mich eine Definition der erfolgreichen Selbstständigkeit? Das kann für den einen bedeuten, viel mehr Zeit für Familie und Freunde und Hobbys zu haben als vorher, als ich zum Beispiel angestellt war. Für den anderen ist es vielleicht wirklich eine wirtschaftliche Definition. Und danach zu schauen, okay, das ist das, was ich möchte, das ist das, mit dem ich leben möchte, und so möchte ich auch leben. Das bedeutet für mich ein gutes und erfülltes Leben. Und dann eben die Frage, wie komme ich dahin? Und was kann ich machen, um dahin zu kommen? Dann kann man aufs Marketing schauen. Wo fühle ich mich wohl? Wo sind meine Talente? Wo sind Schwächen von mir? Wo kann ich mir Hilfe holen, wenn ich mir welche holen kann oder eben nicht? Und wenn es ums Marketing geht, tatsächlich besonders am Anfang so simpel wie möglich halten. Was auch heißen kann, ich fange mit einer Aktivität an und schaue dann, okay, wie sind meine Ressourcen? Wie komme ich damit klar? Tue ich noch was anderes hinzu und nicht alles am Anfang. Man muss keinen Podcast, Blog, Newsletter, Instagram-Kanal, TikTok-Kanal haben am Anfang. Man kann sich auch nur eins davon auswählen und schauen, wie es einem eben damit geht, ob es zu einem passt oder nicht und welche Früchte das Ganze trägt. Es ist viel, aber das ist mir jetzt für den Anfang, glaube ich, eingefallen, was von Nutzen sein kann.
Wir haben ja jetzt schon über 2 Bücher von dir gesprochen, digitale Achtsamkeit für Selbstständige und die Rauhnächte für Anfänger. Und man kann ja nicht nur Bücher von dir lesen, sondern man kann auch mit dir zusammenarbeiten. Deshalb die Frage, was bietest du an? Was sind die Formen für dich der gemeinsamen Arbeit im Coaching oder im Mentoring? Was machst du?
Genau. Ich biete ein Life-Coaching an für Frauen. Und da geht es darum, eben wenn Frauen Herausforderungen haben im Alltag oder auch im Beruf und Stress und Druck verspüren und da nicht mehr alleine weitermachen möchten, da biete ich eben Stressbewältigung und Selbstfürsorge im Coaching an mit achtsamen Methoden, also quasi ein Achtsamkeitscoaching und auch mit Ansätzen von der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und dann natürlich auch Business-Mentoring für Selbstständige, die vielleicht mit weniger oder komplett ohne Social Media ihre Selbstständigkeit aufbauen möchten. Da biete ich auch ein Mentoring an. Und man kann bei mir einzelne Coachings machen oder auch eine Reihe von Coachings, wenn für einen größeren Zeitraum die Begleitung nötig ist. Genau.
Ich werde das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Auf deiner Website findet man ja auch dann die Informationen und kann sich genauer kundig machen. Ich habe jetzt von zwei Büchern gesprochen. Es gibt aber ja eigentlich auch noch ein drittes, über das wir noch nicht gesprochen haben. Nämlich du hast zu deinem 50. Geburtstag ein Gedichtband veröffentlicht. Und du wolltest das vorne, ich fand das interessant nachzulesen, du wolltest diesen besonderen Geburtstag mit etwas Greifbarem feiern und besiegeln, außer mit Pizza und Wein. Und hast dieses Gedichtbändchen verstanden als kleines Dankeschön an die ersten 50 Jahre auf diesem Planeten. Du sagst, wir brauchen sie mehr denn je, die großen Gefühle, nicht reduziert auf die Fläche von 98 Quadratzentimetern, durchschnittliche Fläche eines Smartphone-Bildschirms. Und ich habe mir vor, als ich darüber, ich kriege da ein Newsletter auch, und als ich von diesem Buch gelesen habe, habe ich mir das irgendwann besorgt und mit Freude auch darin gelesen, weil es zum einen sind die Gedichte, waren sie für mich, ja, wie soll ich sie, berührend zu lesen. Sie sind ergänzt mit Aquarellen, die du gemalt hast, die hier das Buch illustrieren. Und es ist auch ein für achtsame Momente. Und ich bin an einem Text besonders hängen geblieben und ich wollte dich mal fragen, ob ich den vielleicht zum Abschluss hier vorlesen darf, dein Gedicht Vertrauen.
Okay, ja.
Vielleicht können wir damit unser Gespräch abrunden. Mhm. Ich dachte, das passt ganz schön.
Danke dir.
Ja. Vertrauen. Ich weiß nicht weiter, zurück finde ich auch nicht mehr. Bin mein einziger Begleiter auf dieser Reise. Bald sind es 50 Kreise. Sie schließen und öffnen sich auf ihre Weise. So, wie sie wollen und nie, wie sie sollen. Fragen nicht, zweifeln weniger, sammeln Zuversicht. Eins habe ich gelernt. Es geht immer weiter mit mir oder ohne mich. Ich muss nur die Kreise ziehen, mehr nicht.
Ja. Ja, es ist komisch, das Gedicht von jemand anderem zu hören. Denkt man sich, oh, habe ich das jetzt wirklich so geschrieben? Ja, anscheinend.
Sprechen und Lesen ist ja bei Gedichten auch immer noch was sehr Unterschiedliches. Ja, und ich fange jetzt auch nicht an, darüber zu sprechen, sondern wollte das einfach sozusagen so stehen lassen. Gibt es noch etwas, was du zum Ende unseres Gespräches loswerden möchtest? Etwas, was dich noch beschäftigt mit Blick auf unsere Zuhörerschaft?
Ich denke, es ist wichtig, in der heutigen Zeit, die wirklich sehr beschleunigt ist, sich diese Zeit zu nehmen und sie sich auch gerne in den Kalender einzutragen. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Reflektieren und ja, sich einfach diesen kleinen Luxus zu gönnen, der eigentlich auch kein Luxus ist, sondern wirklich ja, sich die Stille zu erlauben. Weil in der Stille hört man sehr, sehr viel, das man sonst nicht vielleicht so wahrnimmt. Mhm. Genau.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die Einblicke, für die Gedanken. Ich denke, da können unsere Zuhörerinnen heute viel, viel mitnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Veni.
Danke, Bettina. Danke, dass ich da sein durfte. Ganz lieben Dank.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.